Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Heute mit Sebastian Koch. Sie werden den Schauspieler in so vielen Rollen gesehen haben, dass ich ihn gar nicht vorstellen muss, oder? Ob als Georg in dem Oscar-prämierten Film Das Leben der Anderen oder in seiner Rolle in Homeland. Naja, und seine Stimme lässt Wachs schmelzen. Er hat jedenfalls schon zahlreiche Hörbücher vertont. Ich kenne Sebastian lange genug, als dass ich weiß, wie gut und passioniert er kocht, wenn denn mal Zeit dafür ist. Wir sind jetzt, ich glaube, seit 8 Jahren Freunde und deswegen kann ich nach einem höflichen Anfangsgesäuse auch gleich ganz direkt einsteigen. Was soll's? Sebastian, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat. Dich zu kriegen ist ja sehr schwierig.
Und oh, das würde ich jetzt aber nicht so sagen.
Jetzt bist du verhaftet hier.
Jetzt bin ich hier.
Okay. Du kannst dir aussuchen, ob wir mit einer tendenziell morbiden oder tendenziell eher indiskreten Frage beginnen.
Wo ist der Unterschied?
Dann entscheide ich. Okay. Wenn es am Ende deines Lebens eine Bilanz gäbe, so den Bon deines Lebens. Also jemand würde sagen, guten Tag, Herr Koch, schön, dass Sie hier sind. Wir zeigen Ihnen jetzt hier mal, welches Lebensmittel Sie in Ihrem Leben, wir haben alle Bons gesammelt, welches Lebensmittel Sie in Ihrem Leben am häufigsten gekauft haben.
Okay.
Was wäre das? Sowas Einfaches wie Brot?
Die Zucchini ist auf jeden Fall weit vorne.
Das kann
vorne.
Doch nicht wahr sein, wirklich.
Weit vorne. Befürchte ich, ja.
Ja, die Zucchini ist so sympathisch, die eckt nicht an.
Ja, das geht immer. Ja, das geht immer so. Das ist auch eine schwere Frage, finde ich. Also es gibt ja so Phasen, weißt du? Es gibt Phasen, wo du dich, es gibt in meinem Leben Phasen, wo ich mich von Rinderfilet und Nudeln und Sahnesoßen ernährt habe. Sehr zum Nachteil meiner Gesundheit. Aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Ja, also das insofern ist das. Der kleinste gemeinsame Nenner ist vielleicht tatsächlich die Zucchini.
Die Zucchini.
Zucchini. Ja, also das könnte sein.
Okay, die Zucchini ist ja, wie gesagt, relativ gefällig, wie ich finde. Die bringt jetzt nicht so ein...
Naja, auch da kommt es natürlich drauf an, wie du es zubereitest.
Ja, und das würde ich dich jetzt fragen. Hast du so eine spezielle, so eine Lieblingszubereitung für die Zucchini?
Ja, im Moment habe ich, also wenn man in einem Topf einfach Olivenöl und Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch anschwitzt und dann die Zucchini rein... Und sehr heiß, das macht am Anfang, und dann noch ein bisschen Honig dazu tut, ist das sehr lecker. Das ist gerade mein Highlight. Aber wie gesagt, auch da ist, ich habe so eine Platte, ich vergesse dauernd, wie sie heißt, so eine Edelstahlplatte, die ganz heiß wird. Und das ist auch toll, einfach die nur da drauf zu, in Scheiben zu schneiden, da drauf zu legen, zweimal wenden und mit ein bisschen Olivenöl und so ein Kristallsalz. Wunderbar. Ja, also man kann das halt... Das geht so schnell und das ist gefällig, nennst du es, ja. Das stimmt. Das ist wie eine Mohrrübe auch.
Eine Mohrrübe, würde ich sagen, polarisiert schon eher.
Ja, aber und auch die, wenn die schön in Butter geschwenkt und so, sind die da auch gefällig.
Ja, wenn die nicht mehr so ganz, also manchmal sind ja Mohrrüben so bitter, ne? Also wenn die wirklich nur so süß sind und Mohrrüben haben halt, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, ob du als Kind damit gequält wurdest. Ja. So, viele wurden ja, du musst Mohrrübensaft trinken.
Aber Mohrrüben mit Kartoffelbrei und so, das geht doch immer mit so viel Butter und das bisschen anbraten.
Machst du dir die Mühe, selbst Kartoffelbrei zu machen?
Nee. Ich liebe diese, nicht Maggi, Knorr, ich weiß nicht,
bestimmt
was das ist.
Bestimmt Dr. Oetker, das ist nämlich unser Sponsor.
Das kann sein. Den habe ich ja mal gespielt, da den Richard.
Ach, guck mal, so schließt sich der Kreis.
Nein, aber das kann sein, der Dr. Oetker. Ich weiß es gar nicht. Es schmeckt aber alles ähnlich. Und es geht halt so schnell. Und wenn das ist manchmal so, das ist so sanft für alles.
Das stimmt.
Ach, ich liebe das.
Ist das so wie du es gerade sagst, könnte das auch ein Essen sein, das du als Kind bekommen hast, wenn du mal, weiß ich nicht, wenn du krank warst oder wenn du...
Könnte sein.
Erinnerst du dich daran nicht? Welches Essen es gab, wenn du so ein
Meine Mutter macht keinen Fertig-Kartoffelsalat, glaube ich.
Kartoffelbrei.
Insofern. Und die würde die Möhren auch nicht in Butter schwenken. Also damals zumindest nicht.
Na, dann gehen wir doch mal zurück ins Damals. Das Essen meiner Kindheit. Wenn du dir jetzt überlegst, dass das Gericht deiner Kindheit, das Lieblingsessen deiner Kindheit, gibt es da eins, gibt es da mehrere?
Ich glaube, meine Mutter hat ab und zu mal Rösti mit, also so Schweizer Rösti gemacht, mit Kalbfleisch, geschnetzeltem und Rösti. Wie heißt das denn? Das heißt Rösti?
Nee, das heißt Rösti. Also
genau.
Wenn so
Zürcher geschnetzeltes heißt.
Ach so, okay.
Genau. Mhm. Und das hat sie nicht oft gemacht, aber manchmal fand ich sehr lecker. Ist auch so eine Sahnesoße und dann die Rösti schön angebraten und so. Und dann mit so einem Feldsalat und Chicorée, das habe ich auch bis heute übernommen übrigens. Feldsalat, also Vogelsalat oder Ackersalat oder wie man das nennt, mit Chicorée und dann halt dementsprechend eine Salatsoße dazu mit Pinienkernen. Das ist auch wahnsinnig lecker. Und das habe ich übernommen von meiner Kindheit tatsächlich.
Du bist in Stuttgart.
Was? Das könnte der Zucchini in die Quere kommen. Chicorée und Feldsalat. Also, fällt mir gerade ein. Also wenn ich jetzt wirklich auf den Lebensbon gucke, sind die im Wettkampf. Also weil das liebe ich. Also ein Feldsalat mit Chicorée.
Und du machst dir auch die Mühe, die Wurzeln abzuzupfen, wenn du den
mit dem Fingernagel, wenn das so kurz abgezwickt. Klar. Ja. Früher, also, liebe ich sehr. Und dann die Salatsauce ist natürlich, und die ändert sich natürlich extrem. Früher war das halt immer mit bisschen Essig, Öl, Senf, irgendwas. Aber jetzt geht das los so mit Zitronenzesten und ein bisschen Limone und ein bisschen Ingwer reinreiben in die Salatsauce. Ganz wenig Knoblauch, Schalotten. Also und das macht es natürlich nochmal ganz spannend.
Da ist es ja auch so schön, wenn man dann mal bei Leuten essen war, was jetzt im letzten Jahr jetzt nicht so häufig der Fall war, aber auf neue Sachen oder auf alte wieder gebracht zu werden. Ja. Ich bin zum Beispiel jetzt, wo du sagst, mit dem Dressing und mit so saisonalem Essen, dass man dann so in Phasen hat oder jahrelang und dann wieder gar nicht mehr. Ich bin im Moment so ganz puristisch wieder bei der Zitrone. Zitrone und Öl aus die Maus. Das ist so lecker. Also das ist, tatsächlich gibt es dem Salat
aber
die Chance.
Aber denk mal an die Zitronenzeste, an die Schale, also an die Bio-Zitrone. Natürlich, das ist so unfassbar. Da darf man nicht zu viel reinmachen.
Genau,
muss man
dann wird
ganz
es ein bisschen
vorsichtig.
Bitter. Man muss
aber
vorsichtig sein.
Wenn man das nur so erahnt, das ist so unfassbar gut. Also gerade auch in dem Dressing, in so einem Salatdressing ist das ganz, ganz toll.
Ich will trotzdem mit dir zurück. Ja. Du bist in Stuttgart aufgewachsen erst und dann in Obertürkheim.
Genau.
Und deine Mutter ist in einem, jetzt musst du mir helfen, ich habe es jetzt
nicht. Reformhaus. Die waren im Kinderheim, Hauswirtschaftsleiter. Genau. Und hat sich dann aus eigener Niederlage, die hat irgendwas mit dem Darm gehabt, eine Darmgeschichte, und hat sich dann sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt, mit gesunder Ernährung und kam sie darauf, ein Reformhaus aufzumachen. Was damals extrem, das war eine kleine Revolution für diesen winzigen Ort. Da gab es die ganzen Bioläden noch nicht. Das Reformhaus war ja der Vorreiter sozusagen von diesen ganzen Bio.
Ein paar davon gibt es noch.
Und ich kenne diesen Geruch natürlich, weil ich damit groß geworden bin. Hab das auch überhaupt nicht gemocht damals. Mhm. Das war auch nicht en vogue.
Das war auch freudlos. Die Sachen waren oft so vernünftig verpackt. Das hatte nichts.
Das steckte in den Kinderschuhen und war so ein bisschen kalvinistisch und freudlos. Das ist ein ziemlich guter Ausdruck, finde ich. Das war freudlos. Und ich war berühmt, dass ich bei anderen Familien dann irgendwie so eine ganze Toastbrotpackung mit Butter und Honig dann platt gemacht. Ja, ja.
Wenn du dann zu Freunden kamst und dann.
das war entsetzlich. Und auch ohne Hemmung. Also furchtbar.
Mama, darf Sebastian wieder bei uns schlafen? Nein.
Es gab keine Butter bei uns und so Zeug. Also es war zum Teil wirklich frustrierend. Also, deswegen.
Aber hat sie nicht auch für dieses Kinderheim gekocht?
Also das sind zwei Phasen. Also das Kinderheim war, bis ich 6 oder 7 war. Und dann ist sie nach Obertürkheim gezogen. Und dort hat sie ein Reformhaus aufgemacht.
Okay.
Und das sind zwei, also das ist die nächsten.
Also Phase 1, so die ersten Jahre, an die du dich wahrscheinlich auch schlecht erinnerst.
Du, das war das Kinderheimessen. Da gab es halt richtig, in der Großküche wurde Kinderheimessen gemacht. Das war jetzt nicht kein Gourmetessen, glaube ich, aber es war auch nicht schlecht. Aber da habe ich jetzt auch keine große Erinnerung dran.
Wie viele Kinder gab es in diesem Heim?
Ungefähr? Boah, schwierig zu sagen.
Eher 50 oder eher 20?
Ja, eher 50, ja.
Also viele. Ja. Du hast da aber nicht auch gewohnt und geschlafen?
Doch.
Oh, okay.
Meine Mutter hat ein eigenes Zimmer da, also die war da. Ich war in einer privilegierten Situation, dass die in der Nähe war, aber ich war mit den anderen Kindern zusammen und das ist als Kind natürlich der Hammer, wenn man mit so vielen Kindern aufwächst und dann Angst vor der Zahnfee und man hat, wenn man die Zähne mal nicht geputzt hat und so, dass dann der Zahnteufel kommt und so.
Da glaube ich bis heute dran.
Da sind wir ausgebrochen und haben haben einfach, das war toll, es war eine gute Zeit. Und dann, wie gesagt, hat sie das Reformhaus aufgemacht und dann, ja, bin ich da zwangsgesund ernährt worden, sozusagen.
Naja, sie hat dann tagsüber ja gearbeitet, offenbar.
Genau, in
dem Reformhaus. Und ist dann deine Großmutter eingesprungen. Ich weiß von deiner Großmutter, dass die sehr gute Crêpes gemacht hat.
Ja, das war eine Bäckersfrau. Die hat also sehr gut gebacken und gekocht auch. Also schwäbische Hausmannskost, aber wirklich gut. Also die hat wirklich exzellent gekocht und handgeschabte Spätzle und so, also was der Schwabe so.
Kannst du das? So, hast du das von ihr gelernt?
Nee, das hat meine Mutter, will mir das jetzt noch beibringen. Also das möchte ich unbedingt noch lernen. Das ist nicht so einfach. Da muss der Teig die richtige Konsistenz haben und so. Die schwäbische Küche ist schon eine sehr gute Küche und eine reichhaltige und ideenreiche und sinnliche Küche. Ja.
Ich erinnere mich, dass du mich mal zum Spätzleessen ausgeführt hast. Ah ja, und dass ich noch dachte, ja, ich hatte die mal gegessen, ich war jetzt nicht so ein Superfan. Natürlich irgendwie hin und wieder isst man mal Spätzle. Und die waren aber so hervorragend, dass wir, glaube ich, nochmal nachgeordert und nochmal nachgeordert haben.
Aber die waren
haben.
Handgeschabt.
Also die waren handgeschabt.
Ja, und das ist dann ganz dünn auch. Das ist eine Sauarbeit und ist irre. Also der Spätzle mit Soße ist so für jeden Schwaben, wenn die gut gemacht sind, ist einfach klasse.
Würdest du sagen, das ist dein Lieblingsessen? Hast du ein Lieblingsessen?
Nee, aber das ist natürlich von früher mein Lieblingsessen. Das gibt es kaum noch. Handgeschabte Spätzle, also das ist fast eine Rarität mittlerweile. Ist schwer zu kriegen. Wenn es das gibt allerdings, was wir neulich da, auch schon durch 2 Jahre her, das war, der Lochner hat das, glaube ich, gemacht hier in Berlin, ganz toll. Also das ist dann so lecker. Und da könnte ich schon von einem Lieblingsessen sprechen. Aber ich habe natürlich die Spätzle von meiner Oma, Mutter, in den Kindheitstagen in Erinnerung. Die waren immer spitze.
Und hat deine Mutter vielleicht so eine Rezeptsammlung von ihrer Mutter?
Ach doch, Mensch, da waren auch diese Meatballs, so Kalbs, wie heißt das denn? So
Klößchen.
Kalbsbrät, sagt man in Schwaben. Okay. Ja, Kalbsklößchen mit Tomatensauce und Spätzle. Das war, was meine Mutter auch immer wieder gemacht hat. Das habe ich geliebt. Das ist schon, ich habe da witzigerweise, jetzt wenn wir drüber sprechen, kommt das hoch alles wieder. Ich habe da jetzt lange nicht dran gedacht, zum Beispiel an dieses Gericht. Ja. Das ist wie so Brät, wie was in Bratwürsten auch drin ist. Ne? Und so kleine Kugeln, das macht man mit dem Löffel dann so ins heiße Wasser. Ja, und dann kommt die Tomatensauce und dann Spätzle. Das war super.
Lass dir das mal beibringen.
Und den berühmten Salat, natürlich Feldsalat mit Chicorée.
Lass dir das mal beibringen und tatsächlich diese alten Rezepte, dass die weiterleben.
Ja,
so die von deiner Großmutter und von deiner Mutter auf jeden Fall auch.
Also dieser Milli-Rahmenstrudel, das ist in Schwäbisch, weiß ich gar nicht, wie es heißt mehr. So ein Aprikosenrahmenkuchen. Wahnsinnig lecker. Wirklich unglaublich. Und da kommt es natürlich darauf an, wie du den rührst. Das sind Sachen, da hast du vollkommen recht, das muss man nochmal bewahren und auch das ist einfach schön, die wieder ins Leben, im Leben zu haben. Ja.
Als deine Mutter also das Reformhaus hatte, nun muss man sagen, du bist in einem Frauenhaushalt groß geworden. Hast du den Tisch abräumen müssen? War das selbstverständlich, dass du im Haushalt hilfst?
Ja, klar.
Tischdecken und so?
Klar. Wir waren zu zweit und das, ich habe auch im Laden bedient und das, ich musste klar mithelfen. Das ging gar nicht anders. Aber das war für mich auch ich habe das jetzt nicht als dramatische Kinderarbeit im Kopf, sondern als selbstverständliches Mithelfen, was ich heute immer noch mache. Wenn wir gemeinsam kochen, dann räume ich mit auf. Und ich zum Beispiel jetzt, wenn ich Freunde da habe und die weg sind, liebe ich das aufzuräumen. Das macht mir also wahnsinnig Spaß.
Also das heißt, du möchtest nicht, dass deine Freunde sagen, komm, wir machen das schnell zusammen?
Ja, vielleicht hinste vom Tisch dann auch in die Spüle das tragen, das ist okay. Aber nö, auch das, ich finde das toll, wenn man dann ein bisschen Musik, dann lässt man den Abend so Revue passieren.
Kommt drauf an, wann er zu Ende geht.
Kommt ein bisschen drauf an, wann er zu Ende
geht. Und wie er zu Ende geht.
Ja, und wie vor allem. Also wann nicht so, weil das ich liebe das auch dann, egal wie spät es ist, aber vielleicht wie, ja.
Ein bisschen weiß ich es ja, aber es ist natürlich besser, wenn du es erzählst, wenn du dich selbst als Gastgeber beschreibst. Es gibt ja die Menschen, die, wenn sie ein Essen machen mit, sagen wir mal, 4 oder 6 Leuten, die sich so einen Plan machen, den sie dann an dem Tag auch abarbeiten und irgendwie versuchen, im Timing zu bleiben und den Tisch schon mal mittags decken und solche Sachen. Wie würdest du dich als Gastgeber beschreiben? Bist du lässig? Improvisierst du am liebsten?
Ich improvisiere gern. Ich habe immer ein bisschen Stress, wenn mehrere Leute da sind, die das Timing von, dass das Gemüse warm ist und die Kartoffel oder die Nudel und das alles zum selben Zeitpunkt irgendwie genau richtig ist. Das macht mir nach wie vor Mühe. Und ich war witzigerweise, es gab früher von Biolex so eine Sendung, eine Talkshow, wo man gekocht hat. Und
Alfredissimo hieß die,
genau,
glaube ich.
Alfredissimo, ne? Ja. Genau. Und da war ich dann irgendwie mal und habe meine Lieblingsgerichte gekocht und habe gemerkt, dass ich mich so konzentrieren musste. Und dann hat er immer so Fragen gestellt. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht reden und kochen in der Talkshow. Ja, und so ist es ein bisschen.
Lassen Sie mich. Wer sind Sie?
Das ist immer noch so. Ich bin schon sehr konzentriert dann. Also auch wenn, ich habe es sehr gern, wenn man zu zweit kocht und dann schnippelt noch ein paar Tage rum.
Das ist auch interessant.
Das liebe ich gern.
Das können viele Menschen gar nicht.
Doch, das habe ich gern.
Da haben sich Paare schon entzweit.
Ja, kann man auch nicht mit jedem natürlich, ja. Aber es gibt Menschen, mit denen ich das gerne mache. Da kommt da noch, also auch mit meiner alten Freundin Antje, die 3 Stockwerke über mir wohnt, kochen wir gern zusammen oder mit dem Toni. Oder es gibt Menschen, wo man einfach so sich
hat was Meditatives dann.
Also ergänzt auch, ja. Man sagt, oh, da fehlt noch ein bisschen hier, was, schmeckst du das auch? Und der andere sagt, ja, stimmt. Mhm. Oder sagt, nee, da muss man es erklären, da muss man es verteidigen oder irgendwann. Und dann findet man aber einen Weg zusammen, der dann oft halt wunderbar ist. Und das habe ich wirklich gern, weil ich nie hundertprozentig nach Rezept koche, sondern da gibt es eine Vorlage vielleicht manchmal. Aber dann fällt einem das noch ein. Hast du das? Das wäre doch jetzt toll. Ja, und so bastelt man irgendwas zusammen und landet dann vielleicht wo ganz anders, als wo man dachte, man würde landen.
Also angenommen, du hättest um 19 Uhr ein Essen mit ein paar Leuten. Wärst du verspannt an so einem Tag? Oder kannst du dir auch sagen, ach, weißt du, wenn die um 19 Uhr kommen, reicht es auch, wenn ich um 18 Uhr oder 18.30 Uhr anfange, den Tisch zu decken?
Ja, da bin ich.
Bist du entspannt?
Also ich bin sehr entspannt, bis es klingelt dann vielleicht. Oder dann vielleicht manchmal dann doch nicht, denke ich, oh, um Gottes Willen, ich bin ja viel zu entspannt. Also das so passiert mir das. Dadurch, dass ich nie so Leute einlade und sage, um 8 Uhr gibt's Essen, dann steht es auf dem Tisch und dann kommt der zweite Gang und der dritte Gang und um 11.30 Uhr geht ihr wieder. Das ist ja nie, sondern das fängt immer eine halbe Stunde später an. Wahrscheinlich meistens schnippeln die Leute mit. Man macht es zusammen Also so richtig, dass ich der perfekte Gastgeber, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also das.
Vielleicht ist das. Vielleicht bist du dadurch der perfekte Gastgeber, dass du nämlich wirklich, bis auf die Leute, die vielleicht unterzuckert kommen.
Also ja,
Datteln
habe ich. Also für solche Kandidaten zähle ich auch selbst dazu.
Oh Gott.
Ja.
Du kommst hungrig irgendwo hin, das mache ich schon längst nicht mehr. Wenn ich zum Essen irgendwo eingeladen bin, pflege ich immer vorher irgendwas zu essen, weil ich sonst so unleidlich werde, die Vorstellung, irgendwo hinzukommen. Und du siehst so einen entspannten, wunderbaren Gastgeber, der aber in dem Moment erst anfängt, irgendwie so die Schublade aufzuziehen und die erste Gabel rauszuholen. Und du denkst, oh Gott, ich kann jetzt unmöglich eine Pizza bestellen, das geht nicht, aber ich bin so unterzuckert. Und du auch, offenbar.
Also ich mag es wirklich, dass man das zusammen, ich sage das aber auch anders, ist. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, dass ich so richtig ein Essen pünktlich serviere und den nächsten Gang und so.
Gibt es Lebensmittel, die du mitnimmst, wenn du mal länger auf Dreharbeiten bist? Weil du sagst, ich habe da keine Zeit einzukaufen und die kann ich da auch nirgendwo kaufen in der Provinz oder in Paris oder was weiß ich. So Sachen, die du einfach gerne isst oder trinkst und die du dann gerne bei dir hast.
Nee, ich glaube nicht. Es geht mir ja manchmal so, dass ich für Rollen abnehme und also jetzt für den Seeband waren das, glaube ich, 7-8 Kilo. Und das zu halten, da muss mir jemand helfen. Ja, wenn ich dann am normalen Catering dann teilnehme, bin ich nach 4 Wochen wieder. Das ist mühsam. Ja. Und da sage ich schon an, dass ich, was weiß ich, dass die kleinen Snacks, die da durchgereicht werden, dass dann halt für mich irgendwie Gemüse kommt oder irgendwas oder Karotten. Oder.
Und kriegst du dann Äpfel. Schlechte Laune? Also, du weißt, woran ich denke, wenn du sagst Karotten, oder?
Ich weiß. Möchte nicht drüber sprechen.
Doch, ich finde schon. Ich finde das toll. Weil
das war in der Phase.
Du hast es vorbereitet.
Das war genau in der Phase übrigens.
Also guck, also da waren wir zum Essen verabredet an einem Sommerabend oder ja, hier an der Ecke so ein halber Mutter. Weg, genau. Und dann kamst du mit einem, ich möchte es nicht sagen, ich finde, dass du es sagen sollst. Und ich finde es auch nicht lächerlich, ich finde es eher standhaft.
Nein,
und gut.
Natürlich ist es lächerlich, weil ich bin dann so in meinem Programm drin, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dass das irgendwie komisch ist.
Es ist auch nicht komisch gewesen,
doch,
das war
ist,
ungewöhnlich.
Vollkommen gaga. Also in ein Restaurant zu kommen und dann eine Tupperware, als Mann eine Tupperware auszupacken und die völlig selbstverständlich auf den Tisch zu stellen. Und da sind geschnittene Karotten, Gurken und Paprika drin. Das ist ziemlich gaga. Und der Witz ist, dass es mir erst auffiel, als du fast zusammengebrochen bist vor Lachen. Ja. Und ich Also es ist ungefähr wie wenn man in der Jogginghose und was weiß ich.
In der
also,
Oper, nein, aber.
Genau.
Nein, aber wie gesagt, also im ersten Moment ist es lustig, im zweiten ist es dann, aber hast du wirklich meinen vollen Respekt gekriegt, weil das muss man ja auch dann durchziehen. Es wäre jetzt leicht gewesen, wenn du gesagt hättest, ach du, ich habe heute keinen Hunger. Und dann wärst du nach Hause gegangen, später dann hättest du dann deine Karotten reingezogen. Also insofern finde ich, ist das gut. Du hast ja auch mal den Seewolf gespielt. Nee, Seebär, nee, wie hieß denn der?
Seewolf.
Doch, Seewolf.
Seebär.
Jetzt bin ich gerade durcheinander. Den Seewolf gespielt. Für diese Rolle hast du aber auch, glaube ich, richtig Kraftsport und ja. Ernährungsumstellung und so, ne? Was isst du denn dann? Oder was ist denn für dich leicht und
na, bei dem Seewolf war ja wichtig, dass man so extrem viel Muskeln aufbaut. Ja, das heißt mit vielen Eiweißdrinks und Zeug. Das würde ich auch nicht nochmal machen. Also das ist, was interessant war zu sehen, dass man das so ein Muskelaufbau tatsächlich ein Panzer ist. Also Muskeln sind ein Panzer, man schützt sich. Und das habe ich erst so gemerkt, als ich dann 8 Kilo oder so zugenommen habe und richtig einen massiven Oberkörper hatte.
Was heißt man schützt? Was ist das? Beschreib das Gefühl mal genau.
Ich merke, die Haltung ist anders, weil klar, die Arme hängen dann nicht mehr an das, das sind ja dann Muskeln. Ja, hier,
die können nicht gerade runterhängen, die müssen dann in so einen kleinen Bogen.
Ich bin kleinen Bogen. Man läuft anders. Man schiebt was vor sich her. Ja, und das hat tatsächlich eine Konsequenz. Also du hast das ist eine Rüstung, eine Art Rüstung, die ich unangenehm fand. Also die für die Rolle toll waren, das hat auch Spaß gemacht und alles, aber danach baut man das ja dann langsam ab. Es hat nicht zu mir gehört. Aber ich habe es gemerkt, dass es tatsächlich was macht. Also das ist man hat eine andere Kraft. Ja, das ist so, man ist gepanzert ein wenig. Und dann habe ich das auch schnell wieder verloren alles.
Aber es ist ja auch wirklich irre, wenn man das mal eine Zeit lang durchzieht mit einem Sportprogramm, mit einer Ernährungsumstellung, mit einer Diät, weil man krank ist. Man spürt das ja schon nach einer Magen-Darm-Grippe, finde ich. Wie sehr sich die Psyche vom Gefühl des Körpers, also wie sehr die in Interaktion miteinander stehen.
Ja.
Wie gut man sich fühlt.
Also ich trinke gerade nicht seit fast 3 Monaten. Ich will einmal...
Alkohol, darf man noch dazu sagen.
Ja, Wasser schon. Nein, Alkohol, also wirklich gar keinen. Und das ist... Das kam irgendwann so, wo ich dachte, okay, ich will mal probieren, wie mein Körper sich ohne Alkohol anfühlt. Weil man trinkt, also ich trinke regelmäßig und gerne, würde mich nicht im Ansatz als Alkoholiker bezeichnen, aber man hat dann schon so Society trinken und das ist also schon relativ viel und regelmäßig. Und ich habe mir gerade überlegt, ich will einmal ohne Alkohol man sehen, was mein Körper kann, wie sich das anfühlt, ja. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ein halbes Jahr nicht zu trinken und dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich das weitermache oder nicht. Und nach 3 Monaten merke ich schon, was sich da verändert. Das ist enorm. Also an wenn die Säure aus dem Körper geht, was die Gelenke machen, was die Muskulatur macht, der Stoffwechsel. Also das ist zwar langsam, ja, aber ich merke, da ist eine Bewegung drin und etwas, was mir unglaublich gut gefällt.
Lass uns mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Weißwein oder Rotwein?
Boah, Sommerweiß, Winterrot, ganz, ganz klasse.
Sommerweiß, Winterrot. Ja, ja. Welcher Weißwein dann, welcher Rotwein?
Sehr leichte Weine, Weißweine. Also rot bin ich mit viel Tannin und sehr, sehr samtig schwere Weine, das ist liebe ich.
Du bist viel in Griechenland, griechischer Wein. Es kann sein, dass ich das jetzt verwechsle, aber fürs Name-Dropping, stimmt es, dass du mit Tom Hanks mal in Griechenland essen warst?
Ja.
Ja, entschuldige, das sagst du so, ja, als würde jeder mit Tom Hanks schon mal in Griechenland.
Ich habe ja gedreht mit dem, also der hat ein Haus in Antiparos, also Paros ist eine Insel, wo ich auch mir ein Grundstück gekauft habe vor ein paar Jahren und Antiparos ist die vorgelagerte Insel von Paros und da wohnt der Tom Hanks und hat ein Haus seit Jahren oder seit Jahrzehnten schon. Seine Frau ist Griechin und wir haben uns, ich weiß gar nicht, in Antiparos haben wir uns getroffen. In einer Pizzeria, glaube ich. Und der geht da sehr entspannt damit um und ja.
Okay, ich wollte einfach den Namen Tom Hanks hier fallen lassen.
Der ist auch Ehrenbürger, glaube ich, da jetzt geworden und so.
Ehrenbürger von Antiparos.
Ja, er hat die griechische Staatsbürgerschaft, so ist es.
Ach.
Ja, ja, seit 3 Monaten.
Reis oder Nudeln?
Früher immer Nudeln, heute eher Reis.
Du hast aber keinen Reiskocher.
Nee.
Du machst den ganz normalen Topf.
Und Tasse. Ich liebe das mit den Tassen.
Mit
eine Tasse Wasser, Reis. Ne? Ah, so haben wir es gelernt.
Okay. Rote oder gelbe Paprika?
Beide.
Okay, aber nicht die grüne?
Eher nicht.
Nee, ne? Wer mag eigentlich grüne Paprika?
Das ist die Griechen, die füllen die ja. Stuffed. Ich habe früher immer, das ist eine meiner Kindheit, gefüllte Paprika. Das ist ein slowenisches Rezept, glaube ich. Das damalige Jugoslawien mit Hackfleisch, Reis und das waren immer grüne Paprika mit so einem Deckel dann drauf. Das war früher so mein einziges Gericht, was ich wirklich kochen konnte.
Vollmilchschokolade oder dunkle Schokolade?
Vollmilch.
Apfelpfannkuchen oder Nutella-Crepe?
Das ist fies. Ja. Apfelpfannkuchen.
Wann hattest du deinen letzten Apfelpfannkuchen?
Ewig her. Das ist auch was ich früher öfter gemacht habe. Wenn es einem
so lecker. Meine Großmutter hat die so gut gemacht, dass die auch so...
Mit Apfelstückchen,
dass die nicht
ne?
so, ja genau. Ja. Und dass sie nicht so trocken waren. Ich kann die auch, aber ich kann die nicht so gut wie sie. Ich weiß nicht und ich kann sie nicht mehr fragen.
Das machen wir mal zusammen.
Wenn so ein Apfelpfannkuchen so... Ja, kannst du das?
Ja. Ich kann Pfannkuchen gut und dann ist es...
Dass der nicht zu trocken ist, dass der nicht zu ölig ist, dass der so... Oh, lecker.
Das machen wir mal, stimmt, das habe ich... Und die sind auch ein bisschen dicker als die
genau,
Pfannkuchen.
Genau, genau. Ja. Genau. Und... Wenn du sagst, deine Großmutter war Bäckers Frau, das heißt, sie hat selbst auch gebacken oder war sie die Frau des Bäckers?
Nein, selbst auch gebacken. Der Bäcker war ja dann schon tot, der ist relativ früh gestorben, mein Opa. Und die Bäckerei war dann auch passé.
Hieß der Bäcker Koch? Das ist ja
der
auch
Bäcker hieß Koch. Das musstest du mitnehmen, ne?
Denn das natürlich. War, weiß ich nicht, war ein Blindflug.
Der Bäcker Koch?
Hätte ja auch sein können, das nicht. Hätten ja auch die anderen Großeltern sein können. Das ist schon lustig. Okay. Toast oder Schwarzbrot?
Oh, das sind so...
Ja, entschuldige bitte.
Das kann man, das beides natürlich. Also es gibt, das kann man nicht mehr trennen. Früher... Vor 30 Jahren hätte ich eindeutig Toast gesagt.
Stimmt, du bist ja derjenige, der
eindeutig.
Mein Freund...
Ja, aber jetzt ist das anders. Ich habe meinen eigenen Weg zur gesunden Kost jetzt gefunden, endlich. Und liebe zum Beispiel im Moment so dieses Essener-Brot, was es jetzt über mittlerweile...
Erklär mal, was überall. Das ist, bitte.
Ein Essener-Brot ist ein Vielkornbrot. Ich weiß nicht, wie viel 6 oder 7 Körner sind da drin. Und relativ wenig Mehl, ein sehr feuchtes Brot. Und hält sich auch sehr lange... Und schmeckt fantastisch. Und das esse ich seit 4 oder 5 Jahren. Also mit einer Regelmäßigkeit. Aber normal isst man ja irgendwann mal das satt und wechselt dann das Brot wieder. Aber das hält sich also hartnäckig.
Fisch oder Fleisch? Das kann ich nicht sagen. Ich mag beides.
Ja, früher viel Fleisch. Im Moment ganz wenig Fleisch. Ja, im Moment esse ich einmal die Woche Fleisch oder versuche auch darauf Acht zu geben.
Fällt es dir schwer, weniger Fleisch zu essen?
Nee, das ist eine ganz blöde Gewohnheit, die wir haben, die wir anerzogen bekommen haben, die auch gesellschaftlich anerzogen ist. Eine Abart. Es ist eine wirklich
Das ist viele Fleisch essen.
Ja, das ist eine ganz fiese Angewohnheit. Und es ist eine Angewohnheit und das sollten wir uns wirklich bewusst werden oder bewusst machen. Ja, es geht nicht, dass man dann gar nicht mehr Fleisch essen sollte, aber dieses jeden Tag 1-2 Mal Fleisch essen ist eine Katastrophe. Also für den Körper, für die Umwelt, für alles. Ja. Und es wird praktiziert. Und ich merke das immer wieder, wenn ich sage, jetzt fleischfrei, ich möchte das nicht, wie schwer das ist durchzuhalten. Weil in jedem Asiaten hast du dann irgendwo dann noch Huhn drin und irgendwas ist immer noch mit Fleisch dabei. Ja. Also es ist richtig mühsam, sich ohne Fleisch zu ernähren. Mittlerweile durch die ganzen veganen Läden und so wird es besser, ja, dass es auch Spaß macht. Aber das ist so ein genetischer Code fast. Ja.
Führst du Diskussionen mit Männern bevorzugt darüber, ob das auch so eine Bastion der Männlichkeit ist und ob man, wozu solchen jetzt irgendwie ein Zucchini-Gratin essen, das ist doch irgendwie nicht männlich, sowas?
Ach, das ist, glaube ich, vorbei, oder?
Das glaube ich. Also ich glaube nicht, dass Berlin repräsentativ ist.
Also ich habe gestern Wildfleisch gegessen, seit langer Zeit wieder Fleisch. Das war so lecker. Und Wild ist ja ein ganz pures Fleisch. Also das sind keine Antibiotika. Da ist fast nichts an Schadstoffen drin. Ja, das ist ein ganz reines Fleisch. Und mochte ich früher nicht so, weil es auch sehr speziell schmeckt. Aber es ist ein ganz, soll ich mal, ehrliches Fleisch im Sinne von, sind keine Schweinereien drin. Ja, das ist einfach, das ist halt wild. Ja. Und vielleicht muss so ein Überbewusstsein, finde ich auch albern, aber dass man sich mal überlegt, warum es, dass es so eine Gewohnheit ist, dass man einfach isst, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, das ist immer noch drin in vielen Menschen. Und das, finde ich schon, kann man diskutieren und sagen, hey, Hast du mal überlegt, das zu lassen einfach und zu überlegen, wie viel Fleisch du in dich rein da haust und wie wenig Sinn das macht?
Ich möchte mich auch gar nicht in so Geschlechterklischees verlieren. Ich beobachte aber, dass es, das ist ja auch schon verschiedentlich zur Sprache gekommen, dass es Männern oft schwerer fällt als Frauen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren.
Ja, der Mann steht am Grill und so, das ist ja auch noch, kommt ja auch aus der Zeit noch. Und was interessant ist, durch Corona jetzt diese Tönnies-Geschichte, die da so hochkam, ja, die ganze Art, wie Fleisch hergestellt wird und produziert wird und mit irgendwelchen Gastarbeitern und Subunternehmer. Ich habe vor 4 oder 5 Jahren ein Hörbuch eingelesen von Wolfgang Schorlau. Das hieß Der 12. Tag, glaube ich. Wolfgang Schorlau ist ein Autor aus Süddeutschland, der sehr genau recherchiert und so Krimis um solche Doku-Facts macht. Ja. Und der war in so einem Fleischbetrieb und hat das minutiös recherchiert und sehr genau. Und es war eine Katastrophe. Man liest das und isst danach nie wieder Fleisch, ja, weil es so schrecklich ist.
Ja.
Und eigentlich genau das, was jetzt über diese ganze Tönnies-Sache hochkam. Und das ist natürlich, da ist eine solche Lobby dahinter und das wird wieder im Sande verlaufen. Ja, aber das ist, wir müssen einfach da uns stellen. Ja, also wir, die Gesellschaft muss sich dem stellen und sagen, wie oft brauchen wir denn Fleisch? Also wir müssen aufhören, das zu konsumieren. Ja. Weil das ist ja das, was diese Machenschaften sozusagen kreiert, ja, dass man es halt so, man ist so gewohnt, so ein billiges Fleisch zu kaufen. Oder der normale Durchschnittsdeutsche kauft halt so ein eingepacktes Ding da im Supermarkt und macht sich überhaupt keine Gedanken darüber. Und das ist wichtig, dass man das.
Dass man dafür sensibilisiert,
dass man darüber spricht, absolut.
Spricht. Genau.
Ja.
Ja.
Werbung.
Eine Zeit lang wohnte ich in Berlin in der Nähe der Bülowstraße. Regelmäßig fluchten wir Anwohner darüber, dass alle paar Wochen viele der Parkplätze abgesperrt waren, weil dort die Außendreharbeiten für die Arztserie Praxis Bülowbogen stattfanden. Natürlich existierte dieser Dr. Sommerfeld nicht im richtigen Leben. Er war eine hervorragende Menschenerfindung. Da er aber über Jahre von dem Schauspieler Günther Pfitzmann verkörpert wurde, gehörte er für viele, vornehmlich ältere, Zuschauerinnen und Zuschauer sehr wohl zu ihrem richtigen Leben. Pfitzmann nämlich war vom Typ her aus einem ähnlichen Holz wie der legendäre Harald Juhnke. Berliner Schnauze, frei heraus, rauer Charme, sehr nahbar. Die Leute liebten ihn in seiner Rolle so sehr, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion für viele offenbar verschwammen. Ich weiß das, weil es ein paar Mal passierte, dass Personen bei mir klingelten, die Dr. Sommerfeld sprechen oder ihm kurz mal eine juckende Hautstelle zur Inspektion entgegenhalten wollten. Die Geschichte fiel mir ein, als mir neulich eine Freundin erzählte, ihre Mutter hätte Dr. Oetker jahrelang für einen Arzt und seine Produkte für, ich weiß jetzt nicht, Medikamente wohl nicht, aber für medizinisch unterlegt, so formuliere ich es jetzt mal, gehalten. Ihre Mutter, also die Oma meiner Freundin, war tatsächlich der Überzeugung, Doktor bedeutet immer auch automatisch Pillen, Spritzen, Forschung. Der damals noch nicht ganz so großen Produktpalette sprach sie eine Heilkraft zu. Und wenn man es jetzt mal nicht ganz so genau nimmt, stimmt es ja in gewisser Hinsicht auch. Wer schlecht gelaunt und trübsinnig durch einen verregnet kalten Dienstag läuft, dessen Gemüt mag sich aufrichten beim Gedanken an einen frisch angerührten, noch warmen Vanillepudding. Schon geht's einem besser, oder? Dr. Oetker war übrigens ursprünglich Botaniker und Apotheker und entwickelte neben einer speziellen Fußcreme auch den sogenannten Gesundheitskakao. Also irgendwie schließt sich der Kreis dann doch. Wenn Ihnen eine Dr. Oetker-Geschichte einfällt, die ich erzählen darf, dann schicken Sie diese bitte an toasthawaii in einem Wort at studio-bummens.de. Was ist in deinem Tiefkühlfach?
Ja, da wird es schwierig. Das ist so ab 3 Jahre aufwärts. Nein, aber da gibt's bestimmt so ein paar super Leichen drin, die man irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, was das liegt. Das ist immer so. Das Tiefkühlfach, vielleicht misstraue ich zutiefst dem Tiefkühlsystem. Das kann sein. Man will das ja immer so revoltierend ins Leben einbeziehen, so ein Gefrierding, das dann benutzt und was weiß ich, Kräuter zum Beispiel einfriert und dann halt einfach damit lebt, ja, und das in Schwung hält, dass man das also so revoltieren lässt, ne, alle 3 Monate wieder was Neues und so. Das gelingt mir überhaupt nicht. Ich mache das mit dem Ansatz, pack das mit dem Ansatz in die Gefriertruhe rein.
Beschriftest du es dann auch?
Nö, brauche ich ja nicht, weil in 3 Monaten habe ich es ja.
Weil du weißt, in 3 Monaten hast du es, denkst du.
Denke ich. Und das passiert nicht. Also ich schaffe es nicht, mit dem Gefriersystem das zu integrieren in den Rhythmus, das geht nicht. Und dann hat man halt diese berühmten Leichen
und okay, verstehe.
Entweder ist es, weil da diese Schachteln so, man muss es ziehen und das ist dann immer unaufgeräumt. Das Tiefkühlfach per se ist ja ein Saustall, ja, weil es einfach so.
Also wir reden jetzt nicht nur von diesem kleinen Schlitz oben im Kühlschrank, sondern wir reden richtig. Du hast so drei, glaube ich, übereinander.
Genau,
also drei Fächer, Schubladen oder wie auch immer.
Und das ist es nie eine Ordnung, die einem gefällt oder die mir gefällt. Also insofern ist es tatsächlich eine Grauzone, wo man eigentlich auch höchstens zum Eiswürfel holen, geht man da gerne ran und der Rest ist immer kompliziert. Also geht's mir.
Ja, ich habe so einen neuen Zugang. Ich glaube, viele erkennen sich darin wieder, in dem, was du sagst. Und ich mich auch, bis ich mich verändert habe. Zumindest erstmal für den Hund. Ich habe nämlich im Zuge des weniger Fleischessens oder für mich in dem Fall gar kein Fleisch mehr Essens, habe ich irgendwann gedacht, naja gut, aber für den Hund mache ich irgendwie regelmäßig Dosen auf und was da drin ist, oh Gott, natürlich, es ist Fleisch und bestimmt nicht unter und Kriterien. Und dann habe ich einfach mal das gemacht, was viele Menschen für ihre Tiere machen, nämlich gekocht. Aber da ich keine Lust hätte, mich ständig jeden Tag hinzustellen und irgendwas zu kochen, habe ich einen Riesenpott mit Karotten, Brokkoli und Reis gekocht und habe das in Gefäße getan und die habe ich eingefroren. Und jetzt pimpe ich das Essen meines Hundes, die kriegt jetzt zu drei Vierteln Gemüse und zu einem Viertel Fleisch, liebt es, findet es super. Und ich habe jetzt endlich das, was ich immer wollte, dass ich jeden dritten Tag an meine Tiefkühltruhe gehe und plötzlich auch neue Sachen da wieder reintue und andere Sachen auch für mich da wieder rausnehme, Suppen. Das liebe ich ja, das ist ja auch, glaube ich, einer der Grundgedanken, wenn man sich ein größeres Tiefkühlfach zulegt, dass man denkt, so, und dann mache ich einfach mal 14 Liter Suppe und die friere ich ein.
Die habe ich gerade neulich weggeschmissen, 12 Liter
weil
davon.
Du nicht mehr wusstest, von wann die ist oder was
da? Nein, das war so eine ganz gesunde Rote-Bete-Suppe, die mir ein bisschen suspekt war, aber die habe ich dann eingefroren und dachte, natürlich, die isst man jetzt, weil sie so gesund ist und dann macht man das nicht.
Ich mag die Vorstellung, dass ich mich um mein Essen einfach mal ein paar Tage nicht kümmern muss, ohne dass ich irgendwas bestelle oder einkaufen gehe und dann oder im Restaurant abhole, sondern ich finde die Idee gut.
Absolut, ja.
Ne, dass ich das einfach morgens rausstelle und abends es
ja,
ist oft.
Ja, wie gesagt, die Idee ist immer toll.
Ja.
Auch Spätzle kann man einfrieren.
Ja, die Umsetzung dann.
Aber das Umsetzen, das dran zu denken,
komisch, ja.
Im richtigen Moment, ach genau, da musst du es auftauen, das heißt, du brauchst einen Vorlauf, du musst eine Entscheidung treffen, was du am Abend ist, ja, das heißt, du musst es morgens rauspacken, dass es auftaucht.
Man muss
so.
Dann auch sowas wie Appetit schon haben, ne?
Du musst planen für den Abend. Und ich bin sehr spontan in so Sachen und dann ist es mir, glaube ich, schon zu viel Planung. Wenn ich was auftaue, dann esse ich es nicht, dann muss ich es wegwerfen, dann wird es zu kompliziert.
Dann kann man es auch gleich wegwerfen,
genau.
Wie die rote Füße. Okay, zwei Sachen noch. Gibt es etwas, das du zu mögen gelernt hast? Also was du früher als Kind zum Beispiel, viele Kinder mögen kein Basilikum oder Ingwer oder so. Und was du jetzt aber liebst.
Ganz viel.
Was zum Beispiel?
Oliven, Blattspinat, Fenchel, Ingwer.
Naja.
Viele Sachen, die ich als Kind einfach gar nicht mochte oder auch vielleicht den falschen Zugang bekommen habe. Das ist ja auch so, wie entdeckst du so etwas?
Oder wie wird es gewürzt? Ne? Und plötzlich verändert sich das Gewürz, man lässt was weg.
Ja,
und
was für Assoziationen hast du dazu? Ja? Also musstest du das essen? Und, weißt du so, und war das so besetzt? Also Grießbrei habe ich gehasst früher. Heute liebe ich das auch noch nicht so sehr, aber ich kann zumindest die Qualität erkennen eines guten Grieß.
Mit frischem Pfirsich.
Ja, zum Beispiel. Aber das ist, wie gesagt, das hängt sehr davon mit deinen Erlebnissen zusammen.
Also du musstest dann auch aufessen.
Das war dann irgendwann nach Jahren ein Deal, den ich dann mit meiner Mutter geschlossen habe, dass ich das nicht mehr essen musste. Also ich mochte es einfach nicht. Ich mochte diese Haut da drauf nicht und ich fand das einfach alles eklig. Nein, aber es gibt viele Dinge, die man Fenchelgemüse liebe ich heute. Ja. Hätte ich früher, fand ich das ganz schrecklich. Sellerie ging gar nicht früher. Das ist heute auch mit der richtigen Zubereitung ganz toll.
Ja, das stimmt.
Ja, und man hat auch dieses Ausprobieren, weißt du, dann Sellerie mit ein paar Pinienkerne ist dann schon wieder vielleicht was ganz anderes.
Wie lässt du dich denn inspirieren, das, was du so erzählst? Das klingt so, guckst du das bei anderen ab? Fragst du nach, wenn dir was geschmeckt hat?
Es kommt mir beim Kochen.
Das ist so ein Freestyle, dass du das selbst mit deiner eigenen Fantasie.
Oder gerade mit Nüssen kochen ist das ganz neu für mich. Oder was heißt neu? Aber was ich sehr, sehr gern mache.
Ja.
kleine Nussstücke irgendwo rein. Das ist, und es verändert ein komplett, verändert sowas komplett.
Ich habe das neulich, wo du es sagst, gemacht mit Süßkartoffeln, die ich einfach nur, ich hatte nichts mehr da, aber ich hatte Hunger und ich wollte nichts bestellen und habe mir dann Süßkartoffeln geschält und habe die in den Ofen gepackt mit Feta und klein gehackten Macadamia-Nüssen und klein gehackten Datteln.
Wunderbar.
Oh Mann, das war so lecker. Es hat mich so überrascht. Ja. Es tippt ein bisschen in den Zähnen, aber es ist sehr, sehr lecker.
Oh, ich habe noch was, was ich gerade, ich jetzt ja so ein bisschen mich gesund ernähre im Moment und sehr basisch lebe seit ein paar Wochen. Buchweizenwaffeln mit Dinkel, also Dinkelmehl, Buchweizenmehl, Datteln. Und das als Teig verrühren und dann Waffeln
die Datteln,
machen.
Was machst du mit den Datteln? Musst du die ganz klein oder presst du die? Oder
nee, klar, klein schneiden.
Ganz klein schneiden.
Ja, und dann werden die so ein bisschen braun und brennen so ein bisschen an. Und aber ein bisschen Vanillezucker ist auch drin oder Vanille. Und das morgens ins Waffelei, das kann ich vorbereiten auch. Das dauert leider immer sehr lang. So eine Waffel braucht, glaube ich, 8 oder 10 Minuten, bis beide Seiten dann durch sind. Und dann dauert es 2 Stunden, dann mache ich aber für die ganze Woche das vor und esse dann eine Papaya dazu, also nicht eine ganze, aber eine halbe. Und die Papaya ist so, weil sie halt, ach, die umarmt einen so von innen, das ist herrlich.
Wann hast du deiner Erinnerung nach das letzte Mal im Bett gefrühstückt?
Ey, tolle Frage. Das habe ich früher wahnsinnig gern gemacht.
Ich auch. Und das heute bin ich so aufwendig irgendwie. Oder wenn ich erstmal aufgestanden bin, dann will ich in den Tag, habe ich so den Eindruck.
Meinen ersten Tee hole ich mir manchmal ins Bett.
Hast du dann so ein Tablett da stehen?
Nö,
oder machst du das auf den Nachttisch?
Ich habe so einen Nachttisch, so eine Art Nachttisch. Nein, aber dass man richtig so Frühstück im Bett, das ist vorbei, das stimmt. Habe ich früher sehr gern gemacht.
Ja. Aber warum, also glaubst du, das könnte nochmal so eine Renaissance bekommen? Es muss ja nicht jeden Tag sein. Es kann ja auch so.
Ich habe mir schon so Konstruktionen überlegt mit irgendwelchen Brettern, die man ausklappen kann. Also ich war, glaube ich, großer Bettfrühstücker.
Ja.
Vollkommen weg. Hast du,
ja, auch mit Zeitung lesen und so. Also letztendlich ist es...
In der Badewanne mache ich das gern noch.
Ach.
Ja, ja. Aber ich habe so eine Badewanne, wo ich so eine durchreiche, also wie sagt man, so ein Fenster zum Schlafzimmer, wo ich das ablegen kann alles. Mhm. Und da macht das Sinn natürlich.
Und dann isst du, während du in der Badewanne liegst?
Ja, ich mache mir die Brote manchmal dann. Ja,
das ist toll. Wirklich? Dann, und das schneidest du die auch so klein in so Häppchen?
Nein, das mache ich nicht. Aber sie, also ich, es ist nicht so, dass ich in der Badewanne anfange, Brote zu schmieren.
Das habe ich schon verstanden.
Aber die sind vorher schon zubereitet.
Und das könnte, was sehe ich auf diesem Teller? Was liegt dann da? Hast du da auch so, machst du da so Gürkchen und Tomaten auch?
Ne, wir sind ja beim Frühstück gerade. Also beim Frühstück, ja, ach so, ja, stimmt. In der Badewanne, aber nee, Badewanne ist meistens so mit Marmelade und mit Mandelmus esse ich sehr gern gerade. Keine aufwendige Frühstückssituation.
Und zum Schluss das Dessert. Wir gehen ins Finale. Wenn du essen gehst oder auch vielleicht bei Freunden und das heißt, okay, möchtest du ein Dessert und möchtest du Kaffee, Espresso, wie rundest du ein gutes Essen ab? Am liebsten, wenn du es dir aussuchen kannst.
Mit einem kleinen, kurzen Espresso ist schön. Das ist das ganze Ende. Aber was Süßes finde ich auch gut. Es darf nur nicht zu viel sein, dass man dann nur noch den Nachtisch quer liegen hat. Mhm. Aber ein bisschen was Süßes und dann ein Espresso finde ich wunderbar. Oder ich trinke Wein und habe dann noch ein bisschen Käse dazu.
Ja, okay. Also, und lieber das Süße oder lieber das salzige Finale?
Wenn es ein sehr guter Wein ist, ist das herrlich mit dem Käse noch. Und dann bleibt man eben beim Wein hängen.
Dann sind wir durch. Ich danke dir.
Ich habe
noch ganz viel über dich erfahren, was ich nicht wusste. Und ich werde als nächstes, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, werde ich heimlich in irgendeinem Moment, wenn du irgendwas raussuchst in einem anderen Raum, werde ich deine Tiefkühltruhe öffnen und werde gucken, was da wirklich...
Aber sag mal ganz kurz, Toast Hawaii? Das ist das nicht immer dieselbe Frage an jeden Gast, wo man sagt, was ist...
Toll, das ist erst einmal vorgekommen bei Tarek Tesfu. Ich stelle diese Frage mit Absicht nicht. Toast Hawaii ist halt symbolisch eigentlich für die Reise durchs Leben mittels eines sehr nostalgischen Gerichts. Ja. Und wer möchte, kommt von sich aus drauf zu sprechen. Und genau an dieser Stelle hat Tarek Tesfu, als das Interview vorbei war, hat er gesagt... Sprechen wir gar nicht über Toast Hawaii. Das war toll. Und jetzt kommst du damit. Na bitte, was kannst du mir denn zu Toast Hawaii sagen?
Weil das auch so ähnlich wie Gefrierfach ist. Das ist sowas, man hat es im Kopf irgendwo, das ist ein fester Bestandteil. Ich glaube, ich habe es nie gegessen.
Toast Hawaii hast du nie
gegessen? Doch, natürlich. Aber selten.
Na, wenn, dann wahrscheinlich bei Freunden, wenn du Toastbrot immer nur woanders gegessen hast.
Ja, man denkt, so, das ist ein fester Bestandteil der Kindheit und ich habe es gar nicht so oft gegessen. Aber es ist ganz vertraut. Ich habe den Geschmack noch im Mund. Ist auch nicht besonders gut. Es war nie besonders lecker und trotzdem ist es ein Bestandteil. Deswegen finde ich diesen Titel auch so toll, den du diesem Ganzen gegeben hast. Weil das kennt jeder, aber es war jetzt nie ein fester Bestandteil meines Lebens, also aktiv. Mhm. Aber passiv, ich denke, Toast Hawaii, das ist einfach, kennt man.
Kennt man.
Ist vertraut. Und wenn man wirklich dann nachhakt, so vertraut ist es gar nicht. Ja.
Im Gegensatz zu diesem Lieblingspodcast, Toast Hawaii, jede Woche neu. Ich danke dir. Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast Hawaii ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.